in dem Moment, wo es aus der Marketing-Bubble ist, ist schon fast ein Fehler im System. Purpose darf nicht als Marketing gesehen werden, als Tool. Purpose muss die Grundbaustein von allem Handeln, Denken und so weiter sein. Deswegen, wenn mir irgendein Marketier von Purpose irgendein Bullshit erzählt, dann sage ich, ey, komm, laber mich nicht voll, mach das mit anderen Leuten. Ich gucke dann mir 2, 3Unterlagen an von dem Unternehmen und weiß, wie viel sie wirklich machen. Oder am Ende muss man sich nicht mal die Unterlagen angucken, am Ende guckt ihr das Produkt an. Ist das Produkt geil? Ist es ein nachhaltiges Produkt? So kompensieren sie komplett, was sie machen. Hat es einen Mehrwert für die Gesellschaft oder hat es keinen?
Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.
Ich sitze in Essen in meinem Homeoffice. Wir haben 22 Uhr. Beste Zeit, um einfach mal einen Podcast aufzunehmen. Und heute geht es um ein besonderes Thema, nämlich Wasser in verschiedensten Formen und Varianten, insbesondere aber auch Trinkwasser, aber eben halt auch Themen rund um die sanitäre Wende, Wash-Projekte, soziales Klopapier und auch natürlich Festivals. Ich habe mir dafür jemanden aus dem Bereich Social Entrepreneur und Music und Culture heute als Gast eingeladen und ich freue mich sehr, dass er um diese vorangeschrittene Uhrzeit noch Zeit für mich und für uns gefunden hat. Herzlich willkommen, Michael Fritz von Viva Con Aqua.
Hi, es ist mir eine Freude und es klingt dumm, aber meine Hauptarbeitszeit geworden, Hauptmeeting oder so Aufnahmezeit, weil dann kann man Meetings machen, weil dann sind die Kinder im Bett.
Ich habe es gesehen, bei LinkedIn hast du es gepostet, du bist frisch gebackener Vater. Ich hoffe, es läuft soweit alles und ihr habt euch schon soweit eingespielt.
Ja, mit 5 Wochen läuft er noch nicht. Ich mache mir auch schon Sorgen ein bisschen über die Physiognomie seines Körpers, aber nee, ich kann nicht klagen, der ist gesund, glücklich und wir hatten eine sehr gute Zeit und ein entspanntes Wochenbett.
Sehr schön. Herzlich willkommen in dieser schönen Welt. Hoffentlich bald auch mit ganz viel ausreichend Wasser an allen Stellen. Danke. Lass uns gerne zum Einstieg mal so ein bisschen über Viva Con Aqua, dein Baby, sprechen. Du hast vor kurzem auf LinkedIn gepostet, dass es einfacher ist, auf der Welt kostenloses WLAN zu bekommen als kostenloses Trinkwasser. Ja, bis man, ich sag mal, zum heutigen Punkt schaut, wenn man jetzt mal zurückguckt, Viva Con Aqua ist 2006 gegründet. Damals war das Wi-Fi-Thema sicherlich noch ein ganz anderes. Aber sag mal ehrlich, wie kommt man denn auf die Idee, ich nenne es jetzt mal so ein Stück weit, die Welt verbessern zu wollen? Das ist ja nicht so eine Sache, da wacht man irgendwie morgens mal auf und sagt, yo, jetzt gründe ich mal Viva Con Aqua.
Nee, ich glaube, man wacht eh nie auf und denkt sich, oh, jetzt gründe ich Viva Con Aqua. Weil ich glaube, ganz viele, die gründen, ne, das ist jetzt auch nur eine These oder meine Perspektive, die gründen ja etwas, was sie gar nicht wissen, was sie gründen. Also das heißt, sie gründen es ja nicht mit einem kompletten, also klar soll es das auch geben, so mit einem kompletten Plan und so, aber vieles passiert auch einfach auf dem Weg quasi, wie man ja auch so schön sagt, der Weg ist das Ziel. Und ich spreche jetzt mal fast für alle Gründer von Viva Con Aqua, sind alle sehr privilegiert aufgewachsen, Großteil im Schwabenländle, ihr Bildungsbürgertum, uns hat es an nichts gefehlt, wir hatten genug zu essen, zu trinken, zu whatever. Ich glaube, uns war relativ klar, dass wir auch etwas zurückgeben wollen, etwas anders machen wollen und hatten ja alle das Glück, dass Benny beim FC St. Pauli gespielt hat, eine sehr illustre, charismatische Persönlichkeit ist und dann diese Idee hatte, mit seiner ja besonderen Stellung vielleicht irgendwas zu bewegen, was über einen Porsche kaufen, was so jetzt sehr klischeehaft, aber so zumindest 2006 dem entsprach, was dann doch ein Fußballspieler mit seiner privilegierten Situation gemacht hat im Durchschnitt. Und selbst das, wenn man sich das jetzt in der Retro-Perspektive anguckt, ne, viele von denen, mit denen Benny gespielt hat, die sind wirklich Multimillionäre geworden, haben überall Fußball gespielt und so weiter. Doch das, was Benny mit und um Viva Con Aqua herumgebaut hat, ist einfach ja immens viel größer wie halt jeder Fuhrpark dieser Welt. Ohne, dass man jetzt Viva Con Aqua überhöht.
Total. Also Benny, vielleicht kurz zum Kontext, ist ein Schulfreund, Buddy von dir, ist das so korrekt oder wie kommt man an einen Fußballprofi?
Ja, korrekt. Am besten kommt man an alle ran über ganz normale Begegnungen und wir haben das Glück, dass wir wirklich miteinander aufgewachsen sind und uns seit wir 14, 15 sind alle kennen.
Super. Wenn er jetzt, ich sag mal, für die ganz, ganz wenigen Unwissenden, die vielleicht noch nicht Berührungspunkte mit Viva Con Aqua hatten, das in zwei Sätzen erklären müsstest, was das eigentlich ist oder was ihr da macht, was sagst du da? Ist wahrscheinlich auch die erste Frage, wenn dich jemand fragt, was machst du eigentlich so im Job?
Ich glaube, es sind sehr viel mehr, wie wir wahrscheinlich auch denken. Wir leben ja alle in so Blasen und dann denkt man, das kennen alle, aber wenn ich mir 16-Jährige vorstellt, die auf TikTok abhängen und Viva Con Aqua hat nicht mal wirklich einen TikTok-Channel, dann kennen die Viva Con Aqua nicht, weil es einfach in ihrer Lebenswirklichkeit keine Relevanz hat, keine Daseinsberechtigung vielleicht auch und so weiter. Deswegen glaube ich, dass man es immer wieder und viel mehr erklären muss oder nicht muss, erklären kann, wenn es die Leute dann interessiert oder sie danach fragen. Und ich glaube, es jedes Mal eigentlich neu erklärbar ist, weil Viva Con Aqua ist echt wie dieser Fluss. Du springst in den Fluss rein, aber es ist nie der gleiche Fluss, immer ein anderes Gewässer. Entweder hat es ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen weniger Wasser, vorher hat einer reingepisst oder eine Kuh hat reingeschissen, da verändert sich das komplette Wasser. Und bei Viva Con Aqua ist es genauso, da scheißt auch mal eine Kuh rein oder verändert sich oder du hast ein neues Social Business. Aber um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, wir versuchen mit sehr viel Freude oder sehr einfachen, stylischen, spaßvollen Aktivitäten oder auch Businessmodellen Gelder zu generieren, die eben nicht unserem eigenen Konto in erster Linie zugutekommen, sondern eben Menschen, die nicht so viel Ressourcen wie wir zur freien Verfügung haben, nämlich den Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung und haben seit 15 Jahren ca. 3,6 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt. Sind formal juristisch also eine Stiftung, ein gemeinnütziger Verein in 8 Ländern und mehrere Social Businesses, weil wir gemerkt haben, ja, die Leute nach Spendengelder fragen, ist das eine. Sie aber fragen, scheißt doch unser Klopapier, also nicht scheißt, also wascht euch den Arsch mit unserem Klopapier, ist viel leichter. Deswegen haben wir ein eigenes Klopapier oder ein eigenes Wasser oder eine eigene Kunstgalerie und bauen sehr viel, ja, diesen Bereich des Social Business eben aus.
Jetzt hast du gerade schon was zu der Schlagzahl der erreichten Menschen gesagt, um mal so ein Gefühl zu bekommen. Ich meine, das sind jetzt natürlich verschiedene Säulen, von denen du sprichst, mit dem Klopapier, mit den Events. Aber wenn wir jetzt erstmal sozusagen von der Basis ausgehen, vom Wasser, wie viel Flaschen Wasser bringt ihr im Jahr an den Mann? Was ist so die Range?
Ja, also ich glaube, die letztes Jahr, das war natürlich auch ein Corona-Jahr, waren wir bei 28 oder 32 Millionen. Das sind 4 Millionen Unterschied. Daran merkt man, dass ich nichts mit Zahlen zu tun habe bei Viva Con Aqua. Aber so die Größenordnung. Ich weiß ziemlich genau, dass wir über, wenn ich das neulich irgendwo gelesen habe, 164 Millionen Flaschen seit Gründung. Also der Wasser GmbH, die ein Social Business ist, das wir 2010 gegründet haben mit BLAB, Marc Tabasolf und Wir sind Helden, damals jetzt Gloria und Marcel Eger, damals St. Pauli-Profi und seiner Mutter, die haben uns nämlich das Geld gegeben, um die Stiftung zu gründen, die wir gebraucht haben, um mit dem Verein zusammen 60% zu halten von der Wasser GmbH. Und die anderen 40% haben wir an Investorinnen rausgegeben, die uns das Geld für die Gründung gegeben haben und dann zinsfrei wiederbekommen haben, unter anderem Frank Otto, die geile Sau. und genau, deswegen, das ist so die Größenordnung und zwischen 5 und 11 Cent Lizenzgebühren kriegen wir pro Flasche. Daran merkt man auch, ey, da macht's vor allem Spaß, wenn man halt viele Flaschen Wasser verkauft. Aber es ist ja nicht nur ein Produkt, das verkauft wird, das ist auch ein Kommunikationsmittel. Weißt du, ich meine, das hatte vom Dalai Lama, der selbst seine eigene, es gibt im Buddhismus so ein Ritual, das die immer wieder machen, wenn der Dalai Lama seine Kongresse hat und so. Und wir waren das allererste Wasser, wo sie das Etikett nicht entfernt haben, weil sie halt das mega geil finden, was Viva Con Aqua macht, weil es ja auch zum Besten aller Wesen ist, was eine buddhistische Philosophie ist. Oder George Clooney, der unser Wasser getrunken hat auf der Berlinale. Das würde ja niemals passieren mit einem gemeinnützigen Verein. Die würden ja keinen Flyer hochhalten. Hey, So, sondern da steht halt das Wasser eh und dann trinken sie es. Ich habe leider gestern ein Foto mit Armin Laschet gesehen auf irgendeiner CDU-Veranstaltung. Und unser Wasser heißt ja leise, kleinlaut, laut. Und da habe ich überlegt, müsste man eigentlich noch so eine Lasch-Version machen. So für so lauwarmes, abgestandenes, dreimal reingepisstes Wasser. Also durch die Blume bitte keine CDU wählen dieses Jahr.
Alles gut, das ist ein Land, wo man freie Meinungsäußerung raushauen darf. Aber ich höre raus, ihr seid auch nicht scheu davor, politisch aktiv zu sein, klar eure Meinung zu kommunizieren und auch zu sagen, was euch stört auf diesem Planeten, oder?
Ja, wobei natürlich ich schon darum bitte, zwischen mir und Viva Con Agua zu differenzieren. Also ich bin nicht Viva Con Agua, ich bin einer der Gründer von Viva Con Agua. Ich weiß sehr gut, dass Viva Con Agua gut daran gefahren ist, nicht zu sehr in den politischen Kampf, sage ich jetzt bewusst, reinzugehen, weil es ist halt immer ein Kampf. Du hast immer Diskussionen, wir sind eher aktivistisch und freudvoll unterwegs und dadurch können wir wirklich viel bewegen und haben viel bewegt. Die Festivalsaison ist wahrscheinlich ein Paradebeispiel, wie Pfandbecher vielleicht eine ganze Kultur auch dann mitgeprägt haben oder eine Jugendbewegung und so. Und das würde nicht gehen, wenn wir sehr politisch sind. Aber ja, ich darf meinen Maul aufmachen. Ich darf jedem sagen, ich verdiene 5.000 Euro brutto. Ich darf so machen, was ich... Also ich habe schon sehr viel Narrenfreiheit, weil wir halt dann glücklicherweise auch unsere eigenen, in Anführungszeichen, Chefinnen sind. Es gibt sicherlich trotzdem natürlich auch Dinge, an die wir uns halten müssen. Also klar, Regeln gibt's immer.
Ja, vielleicht fürs Protokoll. Wir sprechen ja heute in diesem Rahmen das erste Mal miteinander und ich habe jetzt schon aus den ersten paar Minuten gefühlte 300 Folgefragen. Ich muss mich selber so ein bisschen zügeln, aber ich finde das so mega
spannend.
Lass die Zügel los.
Voll langweilig, diese immer diese Zügel. Nein, lebt frei und wild und verändert und diese Zügel, das ist auch viel, was, also ich glaube, aus den Konformitäten unserer Gesellschaft kommt, was wenn wir allein ins Bildungswesen gucken, ne, ich meine, das 1870 von Bismarck, was hat Bismarck gebraucht? Er hat Soldaten gebraucht, die in den Krieg ziehen. Yo, die brauchen wir heute nicht mehr. Also erstens, wenn, dann machen wir den Krieg richtig fies mit Drohnen. Keiner stirbt von uns, aber ganz viele von denen. So, und zweitens hast du eine ganz andere Komplexität. Du brauchst Empathie als Schulfach. Du brauchst check Fake News als so. Du brauchst Medienkompetenzen. Du brauchst, wie schreibe ich einen Businessplan oder gründe ich ein Startup? Ja, wie mache ich eine scheiß verfickte, Entschuldigung, Steuererklärung? Ja, sowas wäre geil. Als ich Abiturient gewesen bin, wurde, hatte ich nicht mal eine E-Mail-Adresse. Und so, und dann muss man sich auch nicht um Digitalisierung kümmern. Klar ist das jetzt auch 20 Jahre her. Und trotzdem gab es da damals schon Länder, die viel weiter waren. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt darauf gekommen sind, aber ja, wahrscheinlich wollte ich es einfach loswerden.
Das waren die Zügel, die jetzt losgelassen
wurden. Ja.
Finde ich aber gut. Ich meine, du hast jetzt schon viele Klischees, die jetzt sich in den letzten Jahrzehnten so entwickelt haben, zwischen Schule und Kluft irgendwie in der Berufswelt, Digitalisierung und Co. genannt. Ich möchte mal auf einen Punkt eingehen. Ich komme ja so ein bisschen aus meiner kleinen Marketing-Bubble und bei uns so in den Agenturen, in der Markenwelt war so die letzten zwei... Ich möchte mal auf einen Punkt eingehen. Ich komme ja so ein bisschen aus meiner kleinen Marketing-Bubble und bei uns so in den Agenturen, in der Markenwelt...
Hast du eigentlich einen Björn Holzweg da hängen hinter dir?
Nee, das ist Kevin Spacey von House of Cards, der sagt, ich mag nicht so gut Demokratie.
Witzig, weil das so leicht verschwommen ist... bei mir durch die Kamera und der Blickwinkel sieht aus wie ein Björn Holzweg. Google den mal, der hat so ganz viel, Ecosian, Ecosia, den Typ mal, und der hat so Gorillas gebaut und es sieht original aus, wie so eine Arbeit von ihm, wunderbarer Künstler, der uns sehr supportet. Sorry dafür, Marketing-Bubble.
Alles gut. Schade, dass es nicht dein Künstler ist. Es ist nur eine Wand mit großen Serienstars, die mich zwischendurch mal in irgendeiner Form inspiriert haben.
Kevin Spacey, leider geiler Typ, aber hat, also leider geil, weil hat richtig scheiße Dreck am Stecken, ne, der Typ.
Leider ja, muss ich abhängen, muss was anderes sehen.
Ja, in Björn Holzweg zum Beispiel. Cool. In Björn Holzweg, ja, einen schönen Siebdruck von ihm kaufen. Unterstützt man einen geilen Künstler, hat zwei wunderbare Kinder, nur Liebe.
Habe ich direkt gegoogelt, ist schon mal gebookmarkt.
Ecosian sollst du.
Ecosian, alles klar.
Kennst du?
Nee.
Es ist eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt.
Ach krass, was die alles gibt.
Ja, weil das ist ja immer ganz lustig, auch wenn, ich finde es sehr lustig, wenn Leute auch zu viel über CO2 dann auf sozialen Plattformen und so weiter meckern, dann denke ich immer, naja, die Zeit, die du auf der sozialen Plattform, was glaubst du, wie viel CO2 das gekostet hat, ne? Also so. Und diese ganzen Rechnerleistungen sind halt immense CO2-Fresser, also gigantisch. Das heißt, auch dieses ganze Streaming ist nicht geil, Leute. So, wird aber einfach, weil es jeder macht, das so ein bisschen wie Coltan, ja, das kriegst du auch nicht so richtig in die breite Awareness, weil jeder hat halt ein Handy. Und das stimmt gar nicht sogar. Ich glaube, jeder hat drei Handys. Ja, weil dann die zwei alten, irgendwann trennt man sich doch nicht, weil man noch die Fotos drüber, whatever. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Sorry, bin ich abgerutscht.
Alles gut, wir kommen von Höchstgen auf Stöckstgen. Das hat alles mit den Zügeln angefangen. Aber ich wollte nochmal zurück auf meine Marketing-Bubble. Genau. Und ich habe mir so ein Keyword mal aufgeschrieben, das wirst du 100% schon 1000 Mal gehört haben, nämlich Purpose, was so irgendwie in den letzten 2-3 Jahren ganz besonders irgendwie bei den großen Brands kursiert, wo auch viele Arbeitgeber sagen, boah, wir müssen jetzt irgendwie einen Purpose haben, die Marken müssen Purpose haben. Es geht nicht einfach nur noch darum, da zu sein, sichtbar zu sein, sondern man muss irgendwie auch eine Message haben, eine Mission und einen Mehrwert. Wenn ich mir jetzt angucke, dass ihr aus 2006 gegründet habt, ja, da ist das ja noch Lichtjahre entfernt gewesen und ihr wart ja im Prinzip schon eurer Zeit weit voraus, weil ich unterstelle jetzt mal, mehr Purpose als Viva con Agua kann man ja eigentlich als Company gar nicht haben, oder?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt zig geile Antworten darauf. Ich versuche eine trottelige. Ich glaube, der Fehler oft ist, dass du aus der Marketing-Bubble jetzt kommst und kommunizierst. Weil in dem Moment, wo es aus der Marketing-Bubble ist, ist schon fast ein Fehler im System. Purpose darf nicht als Marketing gesehen werden, als Tool. Purpose muss die Grundbaustein von allem Handeln, Denken und so weiter sein. Deswegen, wenn mir irgendein Marketier von Purpose irgendein Bullshit erzählt, dann sage ich, ey, komm, laber mich nicht voll, mach das mit anderen Leuten. Ich guck dann mir 2-3 Unterlagen an von dem Unternehmen und weiß, wie viel sie wirklich machen. Oder am Ende muss man sich nicht mal die Unterlagen angucken, am Ende guckt ihr das Produkt an. Ist das Produkt geil? Ist es ein nachhaltiges Produkt? So kompensieren sie komplett, was sie machen? Hat es einen Mehrwert für die Gesellschaft oder hat es keinen? So, und wenn das gar keinen Mehrwert hat, sondern es ein reines, also jetzt nicht mal Entertainment oder was weiß ich, ein Dildo oder so, der Freude macht oder irgend sowas, sondern einfach nur eine Plastikansammlung, so, dann, klar, wird es mit Purpose aufgeladen und so weiter, aber ist nicht wirklich. Also ich würde mich freuen, dass wir in einer Welt leben, wo alle Unternehmungen, alle Produkte, alle Projekte wirklich einen Mehrwert für die Gesellschaft haben. So, und das fände ich geil, wenn wir dahin kommen und nicht einfach, ja, das nächste Auto bauen, das halt keiner braucht. Wir haben genug Autos auf diesem Planeten. Ich meine, das ist so für mich das Paradebeispiel der Absurdität. Eigentlich haben wir, glaube ich, jede Genre, nenn mir ein Genre, ich erzähle dir, warum es sich ad absurdum geführt hat. Das Auto-Genre ist für mich das perfekte Beispiel. 96% der Zeit steht ein Auto still. 96% der Zeit. Mhm. 60% der Städte sind, also in Deutschland sind für Autos designed. Überleg dir, was für geile Lebenswerte, Gesellschaften, Stadtstrukturen du hättest, wie viel Spiel, Spaß, Freude du haben könntest, wenn diese Autos nicht da wären. So. Und es geht gar nicht um die Autos. Es geht nur darum, dass wir das so ad absurdum geführt haben. Also es ist so weit weg von dem, was wir benötigen, was so, und dann aufgeladen mit Freiheit, mit irgendeinem Bullshit. Ja klar, wenn du irgend so ein Redneck in den USA bist, klar brauchst du dein eigenes Auto, aber in Berlin hipstermäßig brauchst du kein Auto. So, und klar im Dorf irgendwie, und dann kann man immer sagen, ja, die brauchen dann ihr eigenes Auto. Ja, aber überleg mal, die hätten kein Auto, dann gäbe es doch ein Carsharing-Angebot, das richtig gut und durchdacht und souverän wäre, so, und kein Problem wäre, so. Naja, genau. Und so glaube ich, dass wir uns eigentlich, ja, jedes Genre oder jede Industrie oder jedes Metier ad absurdum geführt haben, ob es die Bankenwelt ist, die in Millisekunden irgendwelche Finanztransaktion macht, die kein menschliches Auge mehr checkt, sondern irgendwelche Roboter oder Krypto, das keiner mehr versteht, ja, so. Also ein paar Prozent, aber selbst die verstehen wahrscheinlich auch nicht alles, weil es alles so komplex geworden ist, ja. Und da frage ich mich schon, wohin und wie wird sich das weiterentwickeln, ne? Und was machen wir da gerade so?
Also so doof fand ich die Antwort jetzt nicht, wie du sie angeteasert hast, aber das führt mich jetzt eigentlich auch schon direkt zur Folgefrage, denn im Prinzip, wie du schon sagst, wo führt das eigentlich alles hin? Da an der Stelle beobachten wir sehr häufig, okay, dieser Tipping Point dieser Fragestellung kommt eigentlich gar nicht von den ganz Schlauen und von den, vielleicht, ich nenne es mal vorsichtig, Lebenserfahrenen auf diesem Planeten, sondern sehr häufig von unserer lieben Gen Z, ja, die, ich sag mal, sehr bewusst Finger in bestimmte Wunden legt und auf einmal Tipping Point ist für Themen wie Fridays for Future, Diversity oder Black Lives Matters. Und ich glaube, Purpose ist auch einer dieser Tipping Points davon. Aus deiner Perspektive, was glaubst du, warum sind das so häufig, insbesondere die Jungen, die, wo wir wahrnehmen, dass die uns sagen, okay, was brauchen wir für ein besseres Morgen? Und warum sind das diejenigen, die am meisten dafür tun und investieren, obwohl sie nicht in der Schaltzentrale sitzen?
Auch eine gute Frage.
Ich habe einen Lauf.
Ja. Und es gibt, glaube ich, auch wirklich da wieder sehr viele verschiedene gute Antworten. Ich glaube natürlich, weil sich der Lauf der Dinge im menschlichen Erwachsenwerden oft, natürlich kommst du dann in so eine Situation, wo du dann Familie gründest, wo du dann in anderen Strukturen bist, wo du nicht mehr so leicht ausbrechen kannst, weil du dir halt Gedanken um Familie machst, so, wo du vielleicht etwas konservativer wirst, konservativ im Sinne von, also ich habe mal Latein studieren müssen wegen meinem Englisch und ich weiß nicht mehr viel, aber conservare heißt Werte bewahren. Also es hat auch nicht diesen negativen Touch, den wir in der politischen Landschaft dann dem Wort immer geben, sondern per se heißt es erstmal nur Werte bewahren. Werte sind was Gutes, egal ob es jetzt Ressourcen sind, wie Wasser oder auch Coltan ist ja was Gutes, mit dem kann man ja auch viel Geiles machen. Es ist halt die Frage, wie wird es abgebaut und wie beschäftigen wir uns damit und welche Auseinandersetzung haben wir und welchen Wert geben wir wiederum diesem Coltan, nämlich nichts. Ja, das wird einfach zu viel zu geringen Preis verkauft so ist in jedem mobilen Endgerät drin. Also mit allen, wir haben jetzt zwei Devices, mindestens du und ich gerade auf dem Tisch liegen und die beide sind gefüllt mit Coltan so und das sollte jedem bewusst sein. Scheiße, ich vergesse immer die Frage bei den Dings.
Die junge Zielgruppe, warum macht ihr immer den Ausschlag bei solchen, ich nenne es jetzt mal globalen politischen Themen?
Ja, weil wir natürlich dann auch oft dazu tendieren, ich glaube, wir haben auch kein geiles integratives System mit der älteren Gesellschaft. Wenn wir zum, auch da wieder ad absurdum, ich meine, ganz viele Altenheime sind mittlerweile outgesourced nach Thailand, weil es halt billiger ist in Thailand als in Deutschland so. Also wir reden darüber, dass in Deutschland teilweise ein Altenheim bis zu 3.000 Euro im Monat kosten kann. Wer soll sich das denn leisten, so seine Eltern dahin zu stecken? Und da gibt es natürlich dann so Spezialistinnen, die dann quasi nach Thailand für ein Appel und Ei im Vergleich dazu natürlich in Pflege. So, das heißt, aber diese Gesellschaft, und dann komme ich jetzt auch langsam zum Punkt, wird so ein bisschen auch auseinandergezerrt. Und die Weisheit, die Lebenserfahrung, die ja in wirklich alten Menschen, die auch was super Magisches und Kindliches haben können, ja, was voll Schönes und Leichtes auch wieder, weil sie sehr, so wie die Kinder vielleicht sehr jung und nah an der Geburt sind ganz alte Menschen halt sehr nah am Tod und viele haben da auch wieder eine Leichtigkeit. Natürlich auch nicht, wenn du zu sehr festhältst. Ja, das ist jetzt vielleicht aber dann auch ein bisschen zu spirituell jetzt abdriften. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß es nicht. Ich möchte diese Frage einfach ans Publikum zurückgeben. Macht euch doch selber Gedanken. Erwartet doch nicht immer so von irgendeinem Trottel, der in irgendeine Rolle reingewachsen ist, dass er irgendwas Kluges, als wüsste ich, warum die Jugendbewegung, es war schon immer so, alle revolutionären Bewegungen kamen aus der Jugendkultur. So. Ob das im 17. Jahrhundert war oder so, klar war Jugend da nochmal was ganz anderes, wenn Menschen nur 40 geworden sind. Aber ja, in der Jugend hast du einfach vielleicht ein bisschen, ja, bist ein bisschen liebevoller gesagt, naiver, aktivistischer. So, ich könnte auch jetzt, um vielleicht dann doch noch aus der Nummer rauszukommen hier, ich könnte jetzt auch Viva Con Agua nicht mehr gründen. Ich hätte nicht mehr die Energie und auch die geile Dummheit, das zu machen. Also ich meine, allein ich habe mich von Mittwochs bis Sonntags durch die Kunst-, Kultur- und Musikwelt gesoffen und Leute vollgelabert mit Viva Con Agua. Also das könnte ich jetzt gar nicht mehr. Wenn ich das einen Tag mache, habe ich 3 Tage einen Kater und vor allem hat meine Tochter und mein Sohn gucken mich an, als wäre ich, ja, ihr könnt es euch vorstellen.
hast du sehr schön gesagt. Wie du schon sagst, es sind viele Facetten, viele Punkte. Und ich finde es immer sehr interessant. Natürlich kann niemand diese Frage hundertprozentig beantworten, aber jeder hat sozusagen einen eigenen Blickwinkel da drauf. Und irgendwie trägt das so ein bisschen zum Gesamtbild bei. Also insofern hast du sie mir schon in irgendeiner Art und Weise sehr gut beantwortet. Und du hast mir eben noch eine Vorlage geliefert im Zusammenhang mit der jungen Zielgruppe. Die muss ich jetzt natürlich auch noch irgendwie mal kurz abfragen. Kein TikTok, was ist denn da los? Ja, die Marketing-Fuzzis dieser Welt würden doch jetzt sofort sagen, Moment, da kriegst du doch voll die guten Reichweiten, da kriegst du doch voll die geile Zielgruppe. Warum seid ihr nicht da?
Weil wir bis vor kurzem eine Person mit 30% die Social Media gemacht hat. Hatten, weil wir, ich meine, dafür stehen wir ganz gut da, weil wir es irgendwie dann doch ein paar Sachen clever gemacht haben oder wir einfach sehr viel Glück auch mit Menschen des öffentlichen Lebens haben. Wir haben da so 1-2 Grundregeln. Die erste ist, geh den Stars nicht auf den Sack, Charity-Organisation. Die zweite ist, mach nur Dinge, die dir selber Spaß machen. Und dadurch erreichst du natürlich auch eher, du gehst halt zum Musikerin und fragst die nicht nach irgendeinem Scheiß, sondern machst halt irgendwas Cooles mit denen. Fliegst nach Uganda oder spielst ein Fußball-Benefit-Spiel mit irgendwelchen Ex-Profis und so weiter. Also machst immer Dinge, die denen auch Freude machen und so. Und ich glaube, dadurch haben wir ein sehr gutes Standing in dieser ganzen Musikerinnenwelt. Und weil wir, glaube ich, am Ende dann doch auch sehr authentisch sind. So und sehr transparent, was Kohleströme etc. angeht und so weiter. Ich glaube, das ist sehr wichtig in dieser ganzen Welt. Warum wir kein TikTok haben bisher? Weil wir jetzt an so einen Punkt kommen, wo wir natürlich auch Dinge eher verstehen, einordnen und reflektieren können wie früher. Früher hätten wir es einfach gemacht. Jetzt wissen wir, ja, guck mal, wir haben jetzt mit Benny und meiner Wenigkeit 2 Personen ein bisschen, sagen wir mal, im Rampenlicht. Plus eine Geschäftsführende im Verein, die Caro. Das heißt aber federführend 2 weiße Cis-Männer um die 40. Wenn wir jetzt auch noch den TikTok so komplett übernehmen, dann ja, also du überlegst halt, reflektierst halt mehr, welche Plattform nutzt du, ja, wie baust du es, welche Personen sollen nach außen Viva Con Agua repräsentieren, sind es wirklich immer diese 2 Trottel oder gibt es da auch noch andere, die sich vielleicht dafür die eine andere Perspektive und eine andere Identifikationsfläche, das ist ja auch das Ding, wenn es immer nur Viva Con Agua ist, schon auch ein sehr Allmannhaufen, sage ich immer, ne, also so, weil du halt gerne eher so, klar, ein bisschen die Ehrenamtlichen sind meistens Ökotrophologie-Studentin 25 aus Lüneburg. Hey, und nur Liebe für alle 25-jährigen Ökotrophologie-Studentinnen dieser Welt, ja. Nur, das ist natürlich kein sehr diverses, so, wo sind die ganzen wunderbaren Türken, wo sind die ganzen wunderbaren, whatever. Ihr könnt jetzt eine Nation nach der anderen, No Nations, No Borders aufzählen. Es geht auch nicht um Nationen, so. Es geht darum, dass Entschuldigung, viele von diesen Menschen vielleicht kein bei uns abgebildet sehen und dadurch nicht das Gefühl haben, ey, da will ich auch arbeiten oder mich engagieren und so. Und das ist schon ein Thema, das wird immer besser und so. Wir haben da vor vielen Jahren schon drauf gedrückt, weil wir natürlich aus dieser ganzen Fußballwelt kamen und alles Jungs waren, die es gegründet haben. Das heißt, wir hatten, ja klar, alle Gründer waren irgendwann dann in Führungspositionen. Und sind jetzt wirklich bei 50-50, was Frauen und Männer angeht. Bei Non-Binary haben wir sicherlich auch noch was aufzuholen. Und wenn man sich natürlich die ganze Repräsentation dann auch von Menschen mit Migrationshintergrund anguckt, dann müssten eigentlich 25% bei Vivo con Agua arbeiten. Da sind wir wahrscheinlich eher bei 11%. Werden auch besser, weil natürlich mit dem Bewusstsein irgendwann kommt auch kommen auch die ja richtigen Schritte vielleicht oder die Schritte in die 25% Richtung dann in dem Beispiel.
Du hast ja eben auch schon gesagt, ihr seid gut vernetzt, nicht nur in die Sport- und Fußballwelt, sondern auch in die Künstlerwelt. Du hast vom Mitgründer Bela B. gesprochen. Ich meine, das sind ja irgendwie auch alles Persönlichkeiten, genau wie du schon gesagt hast. Den sollte man nicht auf den Sack gehen, den sollte man jetzt nicht permanent irgendwie das Fähnchen in die Hand drücken, sondern da geht es irgendwie auch um eine andere Coolness, um eine andere Ansprache. Das merkt man dir total an. Ihr nehmt euch oder du nimmst dich da jetzt in der Form gar nicht selber so sehr ernst und hast trotzdem eben halt auch diesen Flair, diesen Slang, den du sicherlich auch brauchst, um solche Personen irgendwie von so einer Sache zu überzeugen. Und ich habe mal nebenbei so ein bisschen überflogen, wen ich hier so bei dir im Feed gesehen habe, und das ist mit Sicherheit nur ein Auszug. Aber Laura Lewandowski, Mats Mikkelsen, Jürgen Klopp, logisch Bela B., Ed Sheeran und viele, viele mehr. Und das jetzt irgendwo in den letzten Jahren nur, jetzt mal so zusammengefasst. Ich meine, 2006 bis heute so viel Markenbotschaften, so viel Reichweite, so viel Gutes schon getan. Was war denn unter all diesen ganzen Events so mein Highlight? Kannst du da was rauspicken?
Ja, ich meine,
Klischeefrage.
Nee, nicht Klischeefrage, sondern halt, ey, fuck, der ganze Trip ist ein Highlight. Also es ist irgendwie, also so, ich meine, klar, das ist ein Geschenk, also für mein eigenes Leben, das ist ja auch voll wichtig, den Leuten zu sagen, manchmal sagen so Leute, ja, wie du dein Leben aufopferst. Ich so, aufopfern, bist du bescheuert, Alter, ich hab das geilste Leben der Welt, Alter, ich habe die coolste Frau kennengelernt, die ich niemals ohne Vivo con Agua kennengelernt hätte. Ich habe einen wunderbaren Freundeskreis, hochinspirative Menschen treffen durfte, ich durfte geiles Zeug bewegen. Und ich war auch echt extrem viel reisen. Ich habe, glaube ich, 20 Länder auf dem afrikanischen Kontinent gesehen. So, das ein Segen für die eigene Seele ist, Balsam ist, weil ich einfach weiß, ey, fuck, es ist alles so ein Luxus, was ich hier lebe. Also es ist alles Geschenk, es ist alles Double Time, es ist alles extra Spielzeit, es ist Wahnsinn, den ganzen Tag mit Demut sollte ich rumlaufen. So. Und deswegen, wenn das ist alles wirklich ein Highlight, klar, die krassesten Highlights sind definitiv auf Projektreisen irgendwie, wenn du einfach, ja, ganz andere Lebenswirklichkeiten siehst und diese tiefe Dankbarkeit für dein eigenes Leben und das Geschenk auch und natürlich dann auch ein Kontext von auch Schicksalen, wie jetzt, egal ob es Afghanistan oder so, nochmal anders einordnen kannst, wenn du dann natürlich zwei Kinder siehst, die komplett frei aufwachsen dürfen, die sich über nichts Gedanken machen müssen, alles Puder in den Arsch, den ganzen Tag rauf und runter, immer was zu essen, immer was zu trinken, immer sicher, das Schlimmste, was passieren kann, ist Wasser im Schwimmbad in die Augen, so nach dem Motto. Und das ist natürlich, ey, da kriege ich auf jeden Fall immer wieder Gänsehaut und denke so, wow, einfach krasseste Geschenk. Und Geschenke bekommt man natürlich zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu Ostern, wenn man jetzt noch christlich und whatever. Also es gibt schon ein paar Anlässe zu Geschenke, aber was ich sagen will, eigentlich sind Geschenke nie so. Also aus Geschenken sollte man auch was machen. Wer viel geschenkt bekommt, sollte auch irgendwas zurückgeben und sollte anderen. Das kann man erstmal, kann man ausprobieren. Wenn man eine Weile nichts verschenkt, dann kriegt man wahrscheinlich auch weniger geschenkt, würde ich These behaupten. Deswegen verschenkt.
Ja, finde ich gut. Demut sollte uns allen stehen. Vielleicht aber auch die andere Seite, gab es irgendwo auch mal einen richtigen Fuck-up. Ich meine, etwas als e.V. zu etablieren, wo die Idee oder das große Ganze über dem Wirtschaftlichen steht, stelle ich mir extrem schwierig vor, weil unter Umständen natürlich finanzielle Mittel hier und da eben mal auch mal eine Knappheit mit sich bringen. Plus, man ist irgendwie ja auch in so einem industriellen Kosmos unterwegs, der ja auch manchmal richtig scheiße sein kann. Gab es da irgendwie auch mal so ein Worst-Case-Szenario bei euch, wo du sagst, boah, das hat mich total abgefuckt?
Nee, also Fuck-Ups habe ich noch nie erlebt, ne. Weiß gar nicht, was das ist. Nein, ich glaube, also ich meine, klar, ey, ich habe heute mit meiner Frau, sind heute ja in Urlaub gefahren und auf der Fahrt gesprochen und reflektiert über so ein paar Sachen und sie auch den schönen Satz gesagt, dass natürlich bei uns, also sie arbeitet auch bei Vivo con Agua, fast immer die emotionalen Themen, die Fuck-Ups sind, weil Leute sich natürlich maximal identifizieren mit dem Ding. Also es gibt genügend Leute, die Vivo con Agua Logo tätowiert haben, etc. Ja, das heißt, du findest erstmal einen, der das von so einer Heckler- und Kochfirma hat, um jetzt mal ein ganz anderes Paradebeispiel hat, wird es auch geben. Oh Gott, Alter, ich will den gar nicht mehr vorstellen. Oh Gott, danke, widerlich, Alter. Ey, hör mir auf.
Hast du ein gutes Beispiel rausgekommen?
Oh Mann, ey. Das Problem, wenn man immer redet, dieses Stream of Consciousness, also reden, ohne sich Gedanken darüber zu machen, sondern einfach den Gedanken freien Lauf lässt. Aber also ich glaube natürlich, dass bei uns ja wirklich diese hohe Identifikation dazu führt, dass es manchmal echt einfach sehr, sehr emotional ist und emotionale Bugs drin sind und wir sind so oft gescheitert. Ich glaube, das Spannende ist ja der Umgang mit dem Scheitern, ne? Wie gehst du damit um? Ich habe mir angefangen vor einer Weile, vor 3 Jahren oder so, das ist so ein, ich höre nicht so viele Podcasts, muss ich sagen, aber ich weiß, dass es so Lifehacks gibt. Das habe ich bei Gemischtes Hack und ich will auch mal einen raushauen. Hier kommt mein einziger, erster und hoffentlich letzter Lifehack, den ich jemals raushaue in einem Podcast, dass in dem Moment, wo mir was Schlechtes passiert, vermeintlich in Anführungszeichen, ne, also und in Relation auch immer, sage ich mir sofort, everything happens for a reason. Und in dem Moment, wo ich mir diesen Satz sage, geht ein Fenster auf, wo ich Optionen, warum das doch geil sein könnte, sehe. Und das ist total krass. Und das beeindruckt mich bis heute. Manchmal dauert es auch, da sage ich mir das und es stimmt aber nicht. Also es gefühlt, weißt du, so, ja, okay, kann ich mir jetzt einreden, aber es ist noch nicht so. Und manchmal dauert es dann echt 3-4 Tage, bis ich das Positive darin sehe. Es ist aber bisher, seitdem ich das mache, seit 3 Jahren, immer so passiert, everything happens for a reason. Und in dem Moment, wenn du wirklich das zulässt, dann geht ein Fenster auf und du siehst, warum es gut sein könnte und du siehst, eine andere Tür geht auf und du kannst die nehmen und so. Und das hat mein Leben sehr, sehr bereichert, muss ich sagen.
Ja, und ich meine, du bist ja auch entsprechend umtriebig und siehst diese Gelegenheiten dadurch natürlich auch nochmal etwas mehr vielleicht, was mich auch so ein bisschen zu den anderen Dingen bringt, die er ja noch abseits jetzt des Wassermodells, ich pauschalisiere das gerade mal so, noch tut, also Stichwort Toilettenpapier, ja, oder sanitäre Anlagen, ist das im Prinzip ein ähnlicher Ansatz, nur ich sag mal im anderen Segment, dass man sagt, okay, hier ist irgendwo ein Problem und wir versuchen das zu verbessern?
Ja, das würde nur der kompletten Lebenswirklichkeit von Vivo con Agua komplett nicht gerecht werden, weil 2005 hatte Benny die Idee so zu Vivo con Agua. 2008 sind wir von Hamburg nach Basel gelaufen, 39 Tage zu Fuß, 1055 Kilometer. Ungefähr da unten in Süddeutschland, so zwischen, ich weiß es nicht, Heidelberg, Frankfurt, irgendwo da halt, kam so ein Typ, Malte Schremmer, mit Jonathan. Jonathan, Mexikaner, spielt eigentlich für die weitere Geschichte keine Rolle, außer, dass er einfach nur eine scheiß Zahnbürste dabei hatte auf dieser Wanderung und 2 Wochen mit uns gewandert ist. Ich weiß bis heute nicht, wie er es gemacht hat und nichts weiter dabei hatte, außer eine Zahnbürste hinten in seiner Jeans drin. Der kam mit Malte um die Ecke. Malte hat dann ist 2 Wochen mit uns gelaufen bis nach Basel, hat dann in Kiel, Vivo con Agua Kiel mit aufgebaut, hat das Tramprennen gegründet, wo halt Freaks von A nach B trampen bis ans Tote Meer. Am Ende in Spitzenzeiten waren 250 Trampende, die halt sich Sponsoren gesucht haben, alles als Spendenaktion für Vivo con Agua. Ist dann, ich glaube 2013, nach Burkina Faso mitgeflogen auf Projektreise, um sich von dem eigenen Engagement oder beziehungsweise der Sinnhaftigkeit seines eigenen Engagements zu überzeugen. Auf dem Vivo con Agua Projektreise hat dort richtig krass, weil Burkina Faso wirklich Sanitärversorgung sehr brutales ne? Also wir reden über 4,2 Milliarden Menschen, die kein Klo zum Scheißen haben. So, also, so, dass man abschließen kann, das Licht hat, das Wasser hat danach, eine Seife und so weiter. Also ne, so wirklich für jeden von uns, der jetzt wahrscheinlich diesen Podcast hört, weil das ist auf Deutsch, also alles Allmanns, ey, ihr habt euch noch nie darüber, also klar habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht oder so, aber es ist einfach selbstverständlich, seit ihr auf dieser Welt seid. Und das für 4,2 Milliarden nicht, also jeden zweiten Menschen auf diesem Planeten, sogar mehr. Das ist absurd. Klammer zu. Und dieser Malte hat dann die Diarrhoe bekommen, und zwar so schlimm, dass er sich ausfliegen lassen musste. Hashtag Privileg. So, ist nach Deutschland geflogen und hat dann seine Uni-Professorin bearbeitet, dass er gerne über Sanitärversorgung schreiben würde. Im Rahmen dieser Arbeit hat er dann Komposttoiletten, das Konzept von Ökotoiletten, was es eigentlich Jahrtausende schon gibt, kennengelernt und hat die dann auf Hurricane Softside Festival gebracht und hat dort den Flatrate-Schiss für 20 Euro, kannst das ganze Wochenende umsonst dort, also nicht umsonst, sondern halt mit der Flatrate scheißen. So, es wird halt mit Sägespänen benutzt, kein Wasser, keine Chemie. Und daraus irgendwann ist dieses soziale Produkt oder Flyer oder wie auch immer man es nennen will, nämlich Goldeimer, entstanden. Und ich glaube, das ist auch, was viele Leute gar nicht mehr checken. Die sehen dann das Wasser oder das Klopapier oder so. Ey, da steht ein gemeinnütziger Verein, den gab es etliche Jahre davor. So, das ist eine von vielen Möglichkeiten, wie ihr Vivo con Agua unterstützen könnt. Genauso wie der Spendenflyer, genauso wie die Kunst in der Galerie, genauso wie eine eigene Aktion machen, ein Spendenlauf, ein Fußball-Benefitspiel, whatever. Die Möglichkeiten sind eigentlich wie die Fantasie grenzenlos.
Abgefahrene Story, aber dahinter feiere ich total. Und schön zu hören, dass es Malte offensichtlich wieder besser ging.
Malte geht's geil jetzt. Krass. Der hat jetzt einen Hund.
Der hat einen Hund, das ist gut. Ja. Hammer. Also ich fasse das mal so zusammen, aber eigentlich kann ich es noch gar nicht zusammenfassen, weil ihr macht ja noch viel, viel mehr. Ich versuche diese Sachen mal so ein bisschen immer anzureißen. Ich weiß, wir könnten die ganze Nacht damit füllen. Aber du hast es eben auch schon mal gesagt, die Millerntor-Galerie, die die letzten Jahre immer in St. Pauli stattgefunden hat. Ich habe gesehen, ihr habt es inzwischen eben halt auch mit über 20 Murals virtuell abgebildet. Was ist da sozusagen das Engagement dahinter? Wie passt das sozusagen alles in das Gesamtkonzept?
Du hast ja über Fuck-Ups gesprochen. Das war auf jeden Fall eines der größten Fuck-Ups meines Lebens nach der, ich weiß nicht mehr, was es war, die dritte Gallery im strömenden Regen mit meinem damaligen Kollegen Ansgar Goldmann, nur Liebe für dich und sorry für die ganzen Eskalationen, im Regen stehend, eher Rippe gebrochen, musste danach ins Krankenhaus, war komplett am Arsch, weil ja die Galerie völlige Überforderung war. Die Galerie ist in einem Kunst anti-affinen Raum entstanden, nämlich im Stadion des FC St. Pauli. Auf 6.500 Quadratmeter stellen wir Kunst von über 150 Künstlerinnen aus aller Welt aus, von Mosambik über USA, über UK, Deutschland natürlich, Indien, Nepal, Äthiopien, whatever. Das ist deswegen vielleicht hervorhebenswert, weil der normale Kunstmarkt ein sehr westlich geprägter Markt natürlich ist. Du normalerweise keine Kunst aus Äthiopien hast, keine Kunst aus Nepal, also, sondern wie gesagt, sehr westlich geprägt, sehr männlich geprägt. 80% aller Kunstwerke kommen von Männern. Und wir im Prinzip dort diese 6000 Quadratmeter künstlerisch bespielen, sehr zirkuresk, sehr viel Performance-Kunst, Musik etc. Und die Kunstwerke werden verkauft und die Hälfte der Erlöse gehen in Viva con Agua und bauen damit Wasserprojekte. Die andere Hälfte kommt den ausstellenden Künstlerinnen zugute. Das heißt, auch ein Social Business. Und für mich ist es immer noch eins der most diverse, zauberhaftesten, absurdesten, magischsten, grenzensprengendsten Formate, die wir jemals gemacht haben, weil du wirklich vom Punk über die Street-Art-Oma zum Multimilliardär, von der Hipster-Werbe-Lady bis zum St. Pauli-Fan alles irgendwie da hast. Also es gibt da keine Zielgruppe, und das finde ich eigentlich schön, weil das ist natürlich auch in diesen Marketing-Bubbles immer so, ja, Zielgruppe, halt's Maul, Zielgruppe, Menschen. Das sind Menschen, Alter, das sind erstmal nur Menschen. Und die alle in irgendwelche so Zielgruppen zu packen, wird denen nicht gerecht, sondern klar sind es Algorithmen, und Algorithmen können das, nur das ist ja genau das Problem, wenn wir zu sehr nach diesen Algorithmen kommen, dann sind wir eben in sehr, ja, sehr produktlastigen Denkmuster drin, die irgendwelchen Menschen Dinge verkaufen wollen, die sie gar nicht brauchen. Ich meine, ein amerikanischer Haushalt hat 300.000 Dinge. 300.000 einzelne Pieces. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Und jeder hat Angst vor diesem eigenen Umzug, weil er so viele Dinge hat. Und was ist wirklich, wirklich davon wichtig? Also was, so also quasi es brennt, was nimmst du mit? Safe, du nimmst deine Kinder mit. So, ich würde auf jeden Fall versuchen, so viel Kunst wie möglich zu retten. Aber hey, so what, Alter? Ganz ehrlich, mein Handy hat ein Backup irgendwo im Internet. Ich verstehe es nicht, aber hat's. Und alles andere, ey, ersetzbar, to the fullest.
Na, total nachvollziehbar und richtig, was du sagst. Ich darf jetzt nicht zu laut sprechen. Ich bin ja auch Teil der Branche. Ich bewerbe ja alle diese Dinge für uns.
Ich weiß gar nicht, was du machst. Das ist ja, wie du schon transparent gemacht hast, unser erstes Date. Deswegen habe ich keine Ahnung, was du machst.
Ich darf mich outen, aber jeder weiß das, der jetzt hier zuhört. Insofern alles gut.
Was machst du denn?
Wir sind oder werden als Vermarkter bezeichnet für junge Zielgruppen. Das heißt, wir bündeln Reichweiten in der jungen Zielgruppe, um Werbekampagnen oder bestimmte Produkte, die für junge Zielgruppen gemacht sind, von der großen Industrie eben halt an den Mann zu bringen oder eben halt bekannter zu machen. Und das machen wir eben halt über digitale Medien, die stark in der jungen Zielgruppe sind, über Influencer und auch, und das ist die Schnittmenge sicherlich, die wir auch irgendwo zueinander haben, über Festivals. Also im Prinzip jeder Touchpoint, wo du einen 16- bis 39-Jährigen im Schnitt erreichst. Also wir beide sind gerade eben noch mit in der Zielgruppe.
Ja, aber gerade so.
Also mit einem zugezwinkerten Auge versuchen wir in Deutschland abzubilden. Ja, aber ich wollte gar keinen Blog für Eigenwerbung hier machen.
Nee, aber es geht ja gar nicht um Eigenwerbung, sondern du hast dich ja eh schon im Kopf und Kragen, sondern es ist ja eher nur die Frage in der Nachbereitung. Ich bereite mich ja, wie du siehst, nicht vor. Das ist auch wirklich nach wie vor, glaube ich, daran, dieses Vorbereiten oft gar nicht so. Es gibt sicherlich auch mehr Termine, die ich vorbereitet habe, aber ganz, ganz wenige wirklich. Ich bereite sie aber nach. Das heißt, du kriegst im Nachhinein eine E-Mail oder eine WhatsApp oder wo auch immer wir kommuniziert haben mit Danke und lass doch das, was du da alles mir in diesem mit Touchpoints und Marketing-Buzzwords gesagt hast, lass das doch mal pro bono für Viva Con Agua machen und wir machen da einen geilen Case und du zeigst mir was ich noch nicht kann und so.
Ja. Haben wir Bock drauf. Wollte ich dir sowieso noch anbieten, aber dann haben wir das jetzt hiermit auch offiziell besiegelt, dass wir uns dazu mal zusammensetzen.
Weißt du, wenn man das nämlich on-air macht, ja, gerade bei Podcasts, die keinen Bock auf Schneiden haben, dann ist es immer noch leichter rauszubauen.
Alles gut. Nee, hier ist es sowieso real und da wird nichts geschnitten, aber ich hätte es eh vorgeschlagen, weil ich feiere das total, was ihr macht.
Vielen Dank.
Cool, ja, so eine Station haben wir noch auf der Roadmap bei euch, bei dir. Du bist auch Mitgründer von einer eigenen Agentur, VCX. Erzähl mal kurz, was ist denn das?
Ja, das ist quasi all diese Buzzwords gepackt, ja, und dann zusammen einmal durchgehen. Nein, Mitgründer ist vielleicht, ja, am Ende, ja. Am Ende ist es vor allem sie da, die VCX macht, die habe ich vor 2-3 Jahren schon kennengelernt. Tolle Frau, krasses Brain und am Ende der Prozesskette ist ja für ganz vieles, auch von der Scheiße, die wir in dieser Welt haben, die Werbung zuständig. Weil die Werbung dir vorgaukelt, du brauchst dieses Produkt oder du wirst schöner, wenn du dieses Produkt konsumierst oder intelligenter und so. Und ganz viel davon ist halt einfach nur manipulativ und irreführend und nicht cool, auch wenn ich nach meinen Werten gehe. Und deswegen haben wir plus, dass wir gemerkt haben, ey, wir könnten schon, wir haben sehr viele geile Cases, so oder auch Ansätze und so weiter, aber keins davon ist komplett entfaltet, weil wir vielleicht auch nicht endgegnermäßig mit einer Werbeagentur arbeiten oder, weißt du, wenn wir nur Wasser verkaufen würden, dann wären wir sicher bei 200 Millionen Flaschen oder so. Aber wir machen halt nebenher noch ein Kunstfestival im Stadion, was völliger Wahnsinn ist. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, falls irgendjemand draußen Bock hat, ein Kunstfestival zu machen. Der Fußballstadion ist der dümmste Ort dafür. Ist überhaupt nicht geeignet. Witterungsbedingt, Vollkatastrophe. Versammlungsstättenordnung, okay, die geht sogar. Aber allein überhaupt einen Termin dafür zu bekommen, weil du hast natürlich in erster Linie einen Fußballstadion und so weiter und so fort. Und dann eher in einem antikommerziellen Surrounding wie dem FC St. Pauli. Kunst für Gerhard Richter. Wir reden über 100.000 plus Millionen etc. Also es macht alles gar keinen Sinn. Das heißt, ganz viel von dem, was wir machen, machen wir auch nicht aus rein, ja, ich glaube, smart heißt das, diese messbare, ne, so, ne, so das, sondern wir machen sehr viel einfach, weil wir es feiern und irgendwann entwickelt sich das. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo ich glaube, wir wirklich diese, ja, teilweise Raketen, die man im Fächer hat, auch zünden sollte, weil, und da komme ich ja, irgendwann zählt dieser charmante, trottelige Approach nicht mehr, wenn du halt zu alt bist. Dann ist es nicht mehr so wirklich authentisch, weil du verstehst ja, dass da noch mehr geht, oder du checkst Potenziale anders, oder du hast andere Konzepte und Skillsets im System. Und das andere ist, wir haben einfach auch eine Verantwortung, wie wir Conakry wirklich zu entfalten. Und das ist, glaube ich, auch das Krasse, weil es natürlich über uns die ganze Zeit immer wieder hinauswächst. Also ich war noch nie am Punkt, wo ich sage, jetzt verstehe ich Viva Conakry, oder jetzt habe ich es durchgespielt. Nee, Alter, denkst du, ist der Endgegner da, Alter. Zack, kriegst du Schelle und Game Over und fängst wieder von unten an, da Prince of Persia wieder hochzuklettern.
Das hast du schön gesagt. Das geht aber mit Sicherheit vielen anderen Companies auch so. Aber ich finde es sehr schön, wenn ihr euren Idealen folgt und das macht, wonach euch der Kopf und der Sinn steht. Und natürlich.
Naja, aber bei den anderen Companies, sorry, also wenn ich da noch was sagen darf. Also ja, erstens klar. Ein andere Case haben, also ihr könnt einfach Werbung buchen bei VCX, ne? Und die Profits werden eben auch wieder Wasserprojekten zugute zu gekommen. Und damit wir es auch gesagt haben, wir bauen auch noch ein Hotel in Hamburg und haben eins in Kapstadt, also machen Social Business daraus. So, warum ich, einfach nur, um das abzuhaken. Und dann gibt's noch Go Banjo und Duschbus für Obdachlose. Eins meiner absoluten Lieblingsprojekte, weil waschen ist Würde. Ich glaube, das, was bei vielen Unternehmen passiert, ist Peters Prinzip. Er hat mir mein Vater erzählt, witzigerweise heißt der Peter Fritz. Und zwar, du wirst so lange befördert, bis du unfähig bist. Ich habe ihn mal gefragt, warum er nicht quasi in so eine Krankenhausdirektion gegangen ist, sondern als Chefarzt so geblieben ist. Und er gesagt hat, er war da an einem Punkt, wo er danach überfordert gewesen wäre. So, ich bin auf jeden Fall überfordert und ich glaube, unsere Aufgabe ist eher, dann rauszugehen und Leute reinzuholen, die nicht überfordert sind, die das nötige Wissen haben, die gerade, wenn es im Marketing oder in Kommunikation, das ist ein Handwerk. Weißt du, und ich habe das Handwerk nicht gelernt. Ich habe halt alle möglichen Sachen. Ich bin dann vielleicht so ein bisschen so ein Allrounder oder so, aber man hat dann mit Vivo Conakry mal da so reingewachsen, ja, und man checkt viele Sachen. Und viele Sachen können wir auch besser checken, weil wir 15 Jahre Vivo Conakry gesehen und erlebt haben und wissen, was unsere DNA ist. Doch trotzdem brauchen wir vor allem jetzt Leute, die uns erzählen, ja, aber das ist einfach schlechtes Handwerk. Das macht man anders. So sieht ein guter Projektplan aus oder so ist eine Kommunikationskampagne oder nein, das Projekt machen wir jetzt nicht auch noch nach außen, weil sonst kommen die Leute sind jetzt schon verwirrt. Ich meine, wer nach dem Podcast hat alles verstanden, was Vivo Conakry macht? Ich habe bestimmt auch noch, ja, wir haben noch ein Musiklabel, wir haben noch einen Musikverlag und so weiter. Also weißt du, so, das ist totaler. Das ist ein Gemüsehandel, der aber Autoreifen verkauft. So. Und wer soll das noch verstehen? Also, und am Ende der Prozesskette ist es ja so, dass du rein theoretisch jedes Produkt, jedes Genre sozialisieren kannst, indem du einfach die Profits nicht irgendwelchen Aktionärinnen gibst. So. Keep it simple, weil das ist doch auch wirklich 18. Jahrhundert.
Voll. Total. Aber diese Selbsterkenntnis, okay, in bestimmten Bereichen ist man eben nicht mehr der Vollcrack und kann nicht irgendwie alles zu 110% überblicken oder inhaltlich im Deep Dive drin sein. Ja, damit bist du oder seid ihr ja schon mit dieser Selbsterkenntnis vielen anderen weit voraus, weil es gibt genug Leute, die auf diesen Stühlen sitzen, genau wie ihr, und sagen, nee, nö, ich kann das immer noch und ich kann das auch selber alles beurteilen und ich bin auch beratungsresistent. Und das ist natürlich schon mal auch eine wichtige Reflexion, an sich selber zu, auch einzugestehen, okay, hier an der einen Stelle, da gibt es vielleicht auch Leute, die es besser können.
Ja, ich meine, die meisten in Führungspositionen sollten erstens meiner Meinung nach viel mehr Coaching und Therapie machen und zweitens nicht in Surroundings leben, wo sie halt irgendwann nur noch eierleckende Ja-Sägerinnen um sich herum haben. Du hast ja da in diesen Führungsriegen fast, ist ja auch wahrscheinlich in DAX, wenn wir da reden, dann hast du wahrscheinlich 87% Männer. Groß gewachsen, nahe am Narzissten gebaut. So, Narzissten habe ich jetzt, nur nicht, dass da eine Fehleinschätzung passiert. Und ich möchte es auch gar nicht, das ist auch nicht schlimm, es geht nur darum, reflektierter Narzisst zu sein. Also so, ne, und zu schauen, eben Leute zu pflegen und eine Kultur zu pflegen, die einem sagen, ey, du da, das ist Schwachsinn, was du da machst. Oder das ist uncool oder so. Und das Problem ist, dass die Systeme in den meisten Unternehmen nicht darauf ausgelegt sind, eine offene Feedback-Kultur zu haben. Oder den Leuten so. Und da sind wir auch noch, haben wir so viel Wege noch zu gehen, weil natürlich sagt mir auch nicht jede Ehrenamtliche, ey, das ist doch total scheiße. Was ich freue mich, ich bedanke mich bei jedem, selbst wenn er mich erstmal nur abfuckt und ich denke, warte mal, das ist jetzt echt komplett an der Realität vorbei, bedanke ich mich trotzdem fürs Feedback und denke wirklich darüber nach. So. Und meistens wirkt es auch. Es dauert immer ein bisschen, das weiß meine Frau sehr gut, das dauert auch mal 10-mal, muss man mir mal Dinge und so weiter auch sagen, aber es wirkt und ich glaube, diese Mentalität brauchen wir viel mehr in großen Unternehmen, dass du wirklich einen Space hast, wo du sagen kannst, was scheiße ist oder was auch gut ist.
Wenn du einen Wunsch hättest an die Getränke oder die Lebensmittelindustrie und der wäre frei, der wird auf jeden Fall erfüllt. Was wäre das für ein Wunsch?
Einfach uns mal nicht mehr verarschen.
Kannst du es erläutern?
Ja klar. Cerealienregal, ne? Also Müsliregal. Du stehst davor und denkst so, boah, habe ich eine krasse Auswahl, ne? Wow. Bestimmt so, schätzt zwischen 50 und 180 verschiedene Produkte, ja? In so einem großen Dings. Und wenn du dann am Ende guckst, wie viele Firmen, schätze ich 3. Nestle, Unilever, ne? Proctor oder wer auch immer. Wenn du dann guckst, welche Inhaltsstoffe, dann gibt es, na klar, natürlich gibt es eine Bio-Variante und die ohne Zucker und so weiter. Aber so, dann sind auch die Stoffe nicht sehr variabel. Das heißt, was ist variabel? Das Look and Feel, die Moodboards, die Kampagnen, der ganze Bullshit von dir und dein Marketiers, ja? So. Ja, aber das ist Verarschung. Das ist Verarschung. Weil am Ende ist es, sind's 3 Firmen, denen es gehört und es ist eigentlich die gleiche Scheiße, die wir fressen. So. Und da fängt ein Fehler an, weil du denkst, du hast eine Auswahl. Und ich, das ist auch immer so, weißt du, wenn dann auch immer das zurückgespielt wird, den, ja, die Konsumentinnen, die haben ja die Macht und so weiter. Ey, what the fuck, Alter? Was labert ihr? Wenn ich schaffe, in einem Metier, zum Beispiel wie in der Getränkebranche, ein Spezialist zu werden und wirklich zu wissen, ey, was machen die und die Firmen oder wie ist Leitungswasser, wie ist die Qualität und so weiter, dann check, ne? In einem Ding schafft man es vielleicht noch irgendwie Spezialist zu werden. Das ist immer so mein Lieblingsding, wenn die Leute, da könnte ich ausrasten. Ja, die haben die Macht, ja. Das heißt, die sollten da sich über wie Produkte entwickelt werden, also Prozessverfahren, ja. Wie viel Plastik in der Verpackung und so weiter. Darüber sollen sich die Konsumentinnen informieren, Gedanken machen und so weiter. Nein, sorry. Die Produzentin, ihr seid in der Verantwortung, ihr seid an den Hebeln. Ihr solltet euer Produkt so ökologisch, so sozialverträglich, so kulturell wie möglich kommunizieren. Also jetzt nicht kulturelle Aneignung, der ganze Scheiß oder nur Weiße die ganze Zeit zeigen oder dies, das und so weiter, sondern sich da wirklich Gedanken darüber machen, eben so wenig, so viel positiven Impact wie möglich mit euren Produkten zu generieren und so weiter. Und nicht die Konsumentin. Das ist, Das ist eine Verschiebung der Lebenswirklichkeit. Und das macht auch diese komische Ministerin. Deswegen bitte abwählen nächsten Wahl jetzt.
Ich hab noch einen zum Schluss, einen Klassiker. Ich schau mal mit dir in die Glaskugel. Michael Fritz, du bist ja unberechenbar, was die Zukunft angeht und immer für eine Überraschung gut, aber was dürfen wir von dir, was dürfen wir von Viva Con Agua noch in Zukunft erwarten? Gibt es Themen, die auf der Agenda sind und über die du schon sprechen kannst, darfst und willst?
Boah, also erwarten, ich glaube, ich fände es geil, wenn man von Viva Con Agua erwarten kann, dass wir so wenig Scheiße wie möglich bauen. so. Das fände ich geil, so uns weiterentwickeln, da nicht die klassischen Fehler machen, auch von zu arg anhaften, ne, ob das Positionen, Funktionen sind, sondern auch Raum geben, Diskurs kreieren, weiter innovativ bleiben und so. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel wieder auch gegründet. Ich glaube, jetzt kommt eine Phase der Refokussierung, Rekonsolidierung, Strukturen nachziehen, Prozesse optimieren, Organisationsentwicklung, Kultur nachziehen. Corona war auch für uns nicht leicht. Viele neue Mitarbeiterinnen haben noch nie klassisch irgendwie Kultur, waren noch nie auf einer Projektreise. Ich meine, wir waren alle 2 Jahre nicht mehr auf einer Projektreise. Normalerweise jedes halbe Jahr mindestens auf einer Projektreise allein, um naja, auch die Demo, die zu bekommen oder auch einfach wieder zu sehen, wofür man das macht. So ist ja auch, man ist ja selber auch nicht in der Motivationskugel gefallen, sondern hat ja auch mal solche und solche Tage. Und sonst, ich weiß nicht, ich wollte schon immer mal plakativ irgendwo provokant sagen, wir bauen mal das erste geile Wasserstoffauto, das komplett CO2-neutral ist, nur auf Carsharing beruht und so weiter, um einfach unseren Kosmos ein bisschen zu challengen. Aber nee, das mache ich heute nicht. Genau, also ja, ich wünsche mir, dass wir real bleiben, also zu dem, wofür wir angetreten sind und uns immer wieder auch selbst verändern, hinterfragen und Raum geben. Sich selbst nicht so wichtig nehmen.
Absolut. Ich sag mal, so nach der Stunde Schnack mit dir bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mir darum keine Sorgen machen brauche bei euch. Fühlt sich alles total authentisch an. Ich kann von meiner Seite aus an der Stelle nur sagen, erstmal ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein mega spannender Talk. Tolle Einblicke, die du uns da gegeben hast. Und ich schicke dir auf jeden Fall nachher mal ein Deck zu und dann können wir nochmal schnacken.
Sehr, sehr gerne. War mir eine Freude, Guido.
Hat mich auch gefreut. Michael, in diesem Sinne. So, bevor wir jetzt hier rausjumpen, kurz an Tobi. Ich hoffe, du hörst uns. Die Aufnahme ist durch und du kannst... Ach, guck mal, da ist er schon.
Moin, Tobi.
Der Pushfire-Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.